Danke.
Danke, machst du alles, ne? Technik.
Ja, was soll's. Naja, Technik unterstütze ich heute Patrick, der zum ersten Mal alleine heute Technik macht und arbeiten gut zusammen, das macht Spaß. Und der Titel, mal die ist da, vom Scheitern zum Sieg. Dieser Titel hat eine Vorgeschichte. Und zwar vor einigen Wochen habe ich außen gefragt, wann ich dann mal wieder predigen darf. Und ich dachte bei mir, ja, du kannst Ostern zum Beispiel predigen. Aber ich habe ein paar Vorbedingungen für diese Predigt. Und ich dachte, oh weia, Vorbedingungen, ihr kennt das vielleicht auch selber, so ein Prüfungsstress so ein bisschen. Ja, es gibt Vorbedingungen für irgendwas, was man ausarbeiten möchte. Und dann denkst du, okay, schau mal. Und die Vorbedingungen hat außen mir natürlich geschrieben. Und es ist ganz klar, wir bleiben im Alten Testament. Und in dieser Woche gab's, wir haben noch Richter weitergelesen. Am Mittwoch kam das Buch Ruth. Und aktuell sind wir im 1. Samuel. Das heißt, ich bin wieder ein Stück zurück, aber leider, weil ich mich aufs Buch Ruth konzentriert habe. Und er machte den Vorschlag, vom Scheitern zum Sieg, nimm das Buch Ruth. Und ihr kennt das, die drei Fragezeichen. Und diese drei Fragezeichen hatte ich in dem Moment auch im Kopf. Ich dachte, das Buch Ruth. Und dann zur Auferstehung zu kommen, das, wie soll das gehen? Und der Titel, den Austin vorgeschlagen hat, den fand ich auch sehr gut, vom Scheitern zum Sieg. Okay, ja gut, vom Scheitern redet man nicht so viel, nicht so gerne, aber vom Sieg schon eher. Und ich habe mich in das Buch gut vertieft. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe mich in dieses Buch verliebt inzwischen. Das Buch ist sowas Besonderes, so ein Juwel in der Schrift. Vier Kapitel, die es in sich haben. Also, ich hätte gedacht, das Buch Ruth ist ein Juwel in der Schrift. Und es gehört zu den zwei Büchern in der Heiligen Schrift, die überhaupt Frauennamen haben. Was ist denn das andere Buch? Esther. Esther ist das andere Buch. Und das sind die einzigen beiden Bücher in der Schrift, die Frauennamen haben. Und wenn sowas passiert, dann muss es was Besonderes sein, ganz klar. Und das Buch Ruth wurde 10 Jahrhunderte vor Christi geschrieben. Wir reden also hier über eine Zeit, die 1000 Jahre etwa vor der Geburt Christi liegt. 10 Jahrhunderte sind 1000 Jahre. Wenn wir in den Stammbaum reingucken, sehen wir, wie viele Generationen noch dazwischen liegen. Auch das ist bemerkenswert. Und wann und wo befindet sich das Buch Ruth? In welcher Zeit? Das Buch Ruth befindet sich in einer für Israel chaotischen Zeit. Es ist, die Richter sind an der Macht. Und wir wissen aus den Büchern Richter, das geht etwa bis zum 1. Samuel. Wir wissen eigentlich, war der Mord und Totschlag. Und wir wissen auch von außen in der letzten Woche, dass eigentlich die Richterzeit eine politisch und geistlich schwere Zeit für die Israeliten war. Und dazwischen, im ersten Drittel des der Richterzeit kommt das Buch Ruth. Eine Besonderheit. Ein Buch, was, wenn man es in der Folge liest, ein Kleinod darstellt. Es handelt von sehr viel Liebe, es handelt von sehr viel Zuversicht, es handelt von sehr viel Perspektive. Das Buch Ruth. In einigen Kommentaren, und ich schließe mich diesen Kommentaren durchaus an, in einigen Kommentaren, die man liest, wird das Buch Ruth als liebliche Romanze bezeichnet. Tatsächlich ist dieses Buch ein Buch, was man zur Weltliteratur insofern auch zählen kann, was einen unwahrscheinlichen Handlungsbogen hat. Wir werden nachher sehen, wenn wir durch das Buch gehen, wie viel Dramaturgie in diesem Buch ist. Wir werden sehen, wie Gott in dieser Zeit wirkt. Und das Interessante ist, ohne jetzt so viel dazu zu sagen, wie viel Gott im Verborgenen wirkt. Wir bekommen es gar nicht mit. Wenn wir das Buch anschauen, dann müssen wir immer in der Retrospektive uns das überlegen. Die handelnden Personen konnten nicht wissen, welche Auswirkungen das haben wird, was entschieden wird und was nicht entschieden wird und was passiert oder nicht passiert. Und wir werden sehen, dass es ein Buch ist, wo so viel Prophetie, so viel drinsteckt im Blick auf die Auferstehung, die mehr als 1000 Jahre später stattfand. Aber bevor ich alles jetzt schon erzähle, das Ende vorgreife, schauen wir uns mal im Buch Ruth um. Der erste Unterpunkt ist das Scheitern. Was war passiert? Wir können es im ersten Kapitel gut nachlesen. Wir lesen, wie die Geschichte begann. In Juda gab es eine Hungersnot. Das veranlasste Elimelech und mit seiner Frau Naomi und seinen Söhnen Mechlan und Kilion in das Land der Moabiter zu ziehen. Sie stammten aus Bethlehem, aus Juda, und es war keine leichte Entscheidung, die sie getroffen haben. Denn die Moabiter und die Israeliten standen sich in keiner Weise freundlich gegenüber. Und vor allem, sie waren Fremde in Moab. Und das war schwer zu entscheiden. Aber sie entschieden sich dafür. Die Familie blieb 10 Jahre, etwas mehr als 10 Jahre in Moab. Zunächst starb der Mann. Dann starben die beiden Söhne, die 2 Moabiterinnen geheiratet haben, nämlich Orpa und Ruth. Und plötzlich waren in dieser Ehe, in dieser Familie alle Männer weg. Eine Katastrophe zu dieser Zeit, weil die Männer für die Versorgung der Familie, für die Versorgung der Frauen verantwortlich waren. Und Naomi ist in einer sehr verzweifelten Lage. Sie bleibt mit ihren Schwiegertöchtern alleine. Und dazu ist sie aber trotzdem eine Fremde in Moab. Die Schwiegertöchter waren aber in ihrem Heimatland. Und es galt, eine weitere Entscheidung zu treffen. Nämlich die Entscheidung, wenn Naomi zurückgeht, dann wäre sie gänzlich ohne Familie gewesen, was machen die Schwiegertöchter? Die wären Fremdlinge wiederum in Israel gewesen. Und es ist schon eine vertragte und herausfordernde Situation. Nomi entscheidet sich, in ihre Heimat zurückzugehen und verlangt von ihren Schwiegertöchtern oder erwartet sogar von ihren Schwiegertöchtern in Moab zu bleiben. Sie sagt, geht nicht mit, kehrt um. Und letztendlich ging es auch darum, sie wollte die Schwiegertöchter nicht loswerden, sondern es ging um die Sorge für die Schwiegertöchter. Weil sie werden in ein fremdes Land gekommen. Und dann war es ja nach dem mosaischen Gesetz so, dass die Brüder normalerweise dann für die Schwägerin aufkam und sie wieder heiratet. Und Nomi sagt, ich bin alt, ich werde keine neuen Kinder mehr zeugen und die werde eigentlich ohne Männer bleiben. Bleibt zurück und wartet nicht, sucht euch auch Männer an eurer Seite. Und Orpa geht zurück, aber Ruth entschied sich ganz anders. Und sie sagt im Ruth 1, Vers 19.
Ruth antwortete, bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden.
Danke. Wir sitzen da und gucken auf Ruth und denken, wow, sie ist bereit, in die Fremde zu ziehen. Sie ist bereit, alles irgendwie ins Unerwartete zu gehen. Sie hat auch gesehen, was letztendlich mit ihrer Schwiegermutter passiert ist, in ihrem Land, wie bitter Naomi letztendlich geworden ist. Und sie sagt, ich gehe mit dir. Ich will deinem Gott folgen. Und Naomi handelt sehr weise. Sie, so wie es in der Schrift steht, sie bedrängt sie nicht weiter, sondern nimmt sie mit. Im Ruth 20, 21. Die nächste Folie ist die Steuer.
Sie aber sprach zu ihnen, nennt mich nicht Naomi, sondern Mara. Denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres angetan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mir Leid angetan hat?
Naomi war am Ende. Nicht nur, dass sie ihr Volk verlassen hat, sondern in der Gesamtbilanz, wenn man mal so sagen will, hat sich das überhaupt nicht gelohnt. Sie hat alles verloren, fühlte sich nicht mehr gesegnet und zieht und sagt, ich bin, von Naomi heißt eigentlich die Fröhliche, nennt mich Mara, nennt mich die Bittere. Und das ist der Zustand, wie Naomi zurückkommt nach Bethlehem. Und wir kennen das wahrscheinlich alle in unserem Leben. Es gibt Situationen, wo wir manchmal keinen Ausweg sehen. Es gibt Situationen, wo wir manchmal denken, wie soll das hier weitergehen? Ich hatte jetzt im Winter solche Zeit, wo ich dachte, habe viel darüber nachgedacht, was in meinen letzten 30, 40 Jahren passiert ist Und das waren keine guten Gedanken. Das waren Gedanken, Gott, warum habe ich keine Frau? Warum habe ich keine eigene Familie? Gott, warum habe ich eine Behinderung? Gott, warum habe ich dies und jenes? Und ich war antriebslos, habe oft gedacht, wozu, hat doch echt keinen Sinn, ich bin jetzt alt genug, ich setze mich einfach hin und nach mir die Sinnflut. Und das waren einfach Situationen, die so erpresst, so erdrückend gewesen sind. Und es hat eine Weile gebraucht, bis ich darüber nachgedacht habe, bis ich auch Gespräche geführt habe, die mich wieder ermutigt haben, wo ich wieder anders drüber nachgedacht habe und Dankbarkeit empfunden habe für viele Situationen. Und so ähnlich, aber sicherlich noch viel schlimmer, wird es für Naomi gewesen sein. Und jetzt schauen wir uns mal das erste Kapitel an. Nochmal. Micha 5, Vers 1.
Und du, Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist.
Danke. Und Bethlehem wird hier erwähnt, ein Startpunkt. Sie kommen nach Bethlehem. Und dann schauen wir mal Matthäus 1, schaut mal den, ich habe das jetzt nicht als Folie, schaut mal da rein, Ruth steht im Stammbaum Jesu. Und zwar mit 5 Frauen. Und die 5 Frauen, die dort aufgelistet sind, das ist sehr interessant. Tamar, Rahab, Ruth, die Frau des Oja und Maria. 5 Frauen, die ganz gewöhnliche Frauen waren. Ja, Rahab war eine Hure. Die Frau des Oja, das war im Prinzip ein Ehebruch gewesen. Und alle stehen in diesem Stammbaum. Und wir merken an dieser Stelle, zum Punkt des Scheiterns, eigentlich gibt es viele Situationen, die schwierig und hoffnungslos sind. Und aus menschlichem Ermessen würden wir sagen, das geht so nicht. Wie soll daraus was Gutes kommen? Gott kann daraus was Gutes machen. Gottes Wirken ist völlig unabhängig davon, wie wir uns gerade fühlen oder in welche Lebenssituation wir uns gerade befinden. Es gibt keine, und Ruth und Naomi, die waren sich nicht bewusst um Gottes Willen, um Gottes Wirken. Sie wussten nicht, warum sie nach Bethlehem gehen. Sie wussten nicht, dass sie im Stammbaum stehen. Heute können wir das alles nachlesen. Wir sagen, ja klar, Gott hat gewirkt. Diese Perspektive hatten die beiden Frauen damals nicht. Wir sehen also Bethlehem und den Stammbaum. Und wir sehen 5 Frauen und auch natürlich auch die alles andere als heilig gewesen sind, die im Stammbaum stehen. Und wir wissen, dass Gott durch diese Menschen gearbeitet hat. Auch Gott arbeitet durch uns. Wir müssen es nur verstehen. Wir müssen nur sicher sein darüber. Wir wissen es nicht. Manche Sachen sind 10 Jahre später, 20 Jahre, oder manche sind vielleicht jetzt im Himmel, wo wir Einfluss hatten oder wo wir was gemacht haben. Oder wo wir Einfluss hatten und wo Gott gewirkt hat. Wir sehen es nicht unmittelbar. Der zweite Punkt, der Weg zu einer neuen Zuversicht. Lass uns mal zu Ruth 2, 1 bis 3 aufschlagen.
Nun hatte Naomi einen Verwandten ihres Mannes, einen angesehenen und redlichen Mann aus der Sippe Elimelechs. Und sein Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi: Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Sie ging hin und las auf den Schnittern nach auf dem Felde. Und es traf sich, dass dieses Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht in ihm gelegt war.
Danke. Also, wir würden heute sagen, da gab es doch Besitz in der Familie. Allerdings war es nicht so einfach für eine Frau, damit zu arbeiten. Sie brauchte eigentlich auch wiederum einen Mann, der praktisch damit arbeiten konnte, es einsetzen konnte. Und jetzt passiert nun, Naomi und Ruth gehen nach Bethlehem und sie machen jetzt eins. Sie suchen das nächste Sozialamt und sagen, wir brauchen jetzt Geld, damit wir hier in unserem Heimatland leben können. Das macht Ruth nicht. Ruth wird aktiv. Sie zieht los und sagt zu Naomi, ich gehe, will auf ein Feld gehen, will Ehren für uns sammeln, nachsammeln nach den Schnittern, damit wir zu essen haben und damit wir beide versorgt sind. Und sie geht los. Sie kommt auf das Feld und Boas, der zu der Sippe gehörte und ein hoch angesehener Mann war, fährt an dem Feld vorbei und sagt zu dem Knecht, wer ist denn das da? Wer ist diese Frau? Und der Knecht erzählt groß um die Zusammenhänge und er verjagt Naomi nicht, was durchaus hätte passieren können, denn sie war ja Moabiterin, sondern nimmt sie auf und lässt sie mit den Mägden mitsammeln und versorgt sie, versorgt auch Naomi mit. Und dann erzählt wenig später, Naomi fragt dann, Ruth, wie war denn das gewesen auf dem Feld? Und Ruth sagt, super, ich bin versorgt worden, ich hab Ehren mitgekriegt, ich habe noch geröstete Körner mitgebracht. Und Ruth sagt, und dann sagt Ruth, erklärt dann in Ruth 22 Folgendes.
Naomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Naomi sprach zu ihr, der Mann steht uns nahe, er gehört zu unseren Lösern.
So, und wir sind ein Stück weiter. Naomi hat nicht mehr diese Down-Phase. Es flammt Hoffnung aus. Sie sagt, Boas ist unser Löser. Und sie erklärt es Ruth. Und Boas war wirklich sehr barmherzig, wie ich es eben erläutert habe. Und von Sohn Boas sagte, und Ruth fragt natürlich wahrscheinlich, was ist das und wie ist das? Und Ruth sagt, ja, das ist unser Löser. Was ist ein Löser? Ein Löser war nach mosaischem Gesetz, ich habe das vorhin schon kurz erläutert, war der Nächstangehörige, der dann die Ehefrau des Bruders oder des Verstorbenen heiratete. Und damit wurde, und darin waren zwei Sachen gebunden. Die eine Sache war, dass der Besitz in der Sippe blieb. Und der andere Grund war, dass durch die Nachkommen der Besitz weitergegeben werden konnte. So, und Löse kommt also im Griechischen Guel. Und in dem Buch Ruth finden wir ein klassisches Beispiel für diese Institution des Lösens. Boas hatte das Recht, Naomis Land zu kaufen. Allerdings musste er nach dem Levitatsrecht Ruth heiraten, um ein Erben für Elimelech, also für seinen Verwandten oder beziehungsweise den Schwiegervater von Ruth, zu sichern. Und wenn wir in den Stammbaum, wenn wir uns jetzt an der Stelle fragen, war das in Gottes Sinn? Ja, das machen wir ganz einfach. Wir schauen wieder in den Stammbaum rein und wir werden sehen, Boas und Ruth. Also muss es in Gottes Sinn was zu bedeuten gehabt haben. Das Lösen. Und wir sehen noch eine andere Stelle in dem, was wir jetzt gerade erzählt haben, oder was ich gerade erzählt habe, im Ruth 2. Sie geht auf ein Feld. Sie hätte jedes andere Feld in Juda wahrscheinlich betreten können. Nein, sie kommt genau auf das Feld von Boas. War das eine bewusste Entscheidung von Ruth? Wahrscheinlich nicht. Sie wusste nichts über Boas. Wir sehen auch hier, dass Gott gewirkt hat. Gott hatte einen ganz klaren Plan, wie Boas und Ruth sich kennenlernen sollten. Nämlich genau, dass sie genau auf dem Feld landet, genau auf das Feld kommt, was Boas gehört. Jetzt, und das hat natürlich neue Zuversicht, neue Hoffnung geschaffen. Wir auch bei uns manchmal Gespräche oder wenn wir über unsere Situation reden und wenn die richtigen Leute an der richtigen Sache stehen, uns neue Hoffnung geben, neue Zuversicht geben. Das ist hier passiert bei Naomi und Ruth. Im dritten Punkt, der Sieg. Und im Ruth 3 sehen wir eine interessante Geschichte. Naomi rät Ruth, sich fein anzuziehen, fein hergemacht, zu Boas zu gehen und sich ans Fußende von Boas zu legen. Und du siehst für einen ersten Blick, denkst du, was ist das jetzt für eine komische Geschichte? Ein Fußende legen und du denkst dir, und du hast ein gewisses Kribbeln im Bauch. Du sagst, das ist interessant, was passiert jetzt? Und Boas wird um Mitternacht wach und erschrickt, sieht die Frau da unten und sagt, wer bist du? Sag ich, hat er noch gefragt, woher kommst du? Und Ruth sagt, ich bin deine Magd und du bist der Löser. Und es folgt eine Unterhaltung zwischen Boas und Ruth. Und die endet mit, Moment mal, da ist so kurz gucken. Ja, das ist raus. Und die endet mit, bitte? Gut, 4 ist da, ne? Gut, die kommt später. Nee, ist schon gut. Und Boas erzählt Ruth, wie er sie sieht. Und er sagt, du bist eine Frau, die besonders treu ist und die keiner anderen Männer nachgeschaut hat. Sie erschätzt ihre Integrität, schätzt sie und würde man heute vielleicht sagen. Und er verspricht ihr letztendlich die Ehe. Er sagt, ich will das so machen, ich bin der Löser, ich will dich auch so Frau nehmen. Und du denkst, ja, das Scheitern, du denkst, neue Zuversicht, und jetzt kommt das Happy End. Und du sagst, super, klar, und für dich, als Leser wäre der Kapitel 3, würde wahrscheinlich schon reichen, wo du sagst, das war es gewesen, das ist die Lösung. Aber es kommt ganz anders. Boas sagt, aber weißt du, es gibt noch jemand anders, der Löser ist. Der vor mir steht in der Rangfolge. Wir müssen ihn fragen. Er ruft alle zusammen und sagt zu den anderen, ja, du kannst das Land lösen und der sagt, ja, er würde, aber, Boas, du musst dann Ruth heiraten. Und dann sagt er, nein, das geht nicht. Dann würde ich einen Konflikt mit meinem Erbteil bekommen. Aber verstehe, was das für eine Dramaturgie ist. Plötzlich steht alles wieder offen. Wir wissen, dass es eine Lösung für das Problem von Naomi und Ruth gibt. Plötzlich ist jemand anders da und du sagst dir, ja, wie geht das jetzt weiter? Und du siehst auch hier, wie Gott wirkt, auch in Schwierigkeiten. Er sagt, nee, naja, du verzweifelst mal, also das geht jetzt alles nicht, sondern dadurch, dass der andere Löser sagt, der andere sagt, ich kann nicht, sagt Boas, okay, ich löse aus. Und so heiratete Boas Ruth und sie wurde die Stammmutter Davids. Und das ist genau das, was wir im Stammbaum schon gesehen haben. Schlagen wir mal auf, so Ruth 4, 5 bis 17.
Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren. die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Und Naomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Gärtnerin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, Naomi ist ein Sohn geboren. Und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist.
Ja. Obed heißt Diener. Und damit wurde ein wichtiger Teil erfüllt in Gottes Plan auf dem Weg hin zu Jesus. Ja? Und und wir kennen das auch. Manchmal sagen wir so, ja, nach menschlichem Ermessen kann das nicht passieren. Oder nach menschlichem Ermessen müsste das so und so kommen. Und wir sagen, nö, also Gott wirkt trotzdem. Ich finde das manchmal interessant, wenn, und mir geht das nicht selten so, wenn man sich um politische Sachen manchmal streitet, um Ansichten. Und da können die Fetzen schon manchmal ganz schön fliegen. Und manchmal halte ich mittendrin ein inne und denke, halt, es ist in Gottes Kontrolle. Gott hält die Zügel in der Hand. Ich kann eine Meinung haben, aber. Und das sehen wir auch hier. Wir sehen, wie Gott sich nicht von seinem Plan abbringen lässt durch die Geschichte. Eine andere Sache sehen wir auch. Sorgen und Angst bringen uns nicht weiter. Sorgen, wir sehen, was es bei Naomi angetan hat. Sorgen führen dazu, dass sie können sehr schnell dazu führen, dass wir bitter werden und unser Vertrauen auf uns selbst suchen. Sorgen ist gut, aber Gebet in Sorgen ist besser. Gebet, das an Gott abzugeben. Die Geschichte der Stammmutter Davids ist eine kurze Geschichte, ich sagte das schon. 4 Kapitel. Und es ist nicht umsonst, dass die Geschichte, die uns durch den Löser an die Erlösung erinnert, im 4. Kapitel, eine Liebesgeschichte ist. Gott hat seinen Sohn gegeben, weil er uns liebt. Er will uns zeigen, will uns mit dieser Geschichte auch zeigen, wie sehr er uns liebt. Auch das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, wo ich dachte, mitten in diesem ganzen Gerummel kommt diese Geschichte. Und sie ist so liebevoll, weil Gott uns seine Liebe zeigt. Wir sehen an der Geschichte, dass Gott zu jeder Zeit wirkt und dass die Lösung bzw. die Erlösung ein zentrales Thema seiner Liebe ist. Und nichts anderes ist am Kreuz und mit Ostern geschehen. Nichts anderes. Er hat alle deine Schuld, all dein Versagen, all deine Bitterkeit, all deine fehlende Zuversicht, all dein auf sich genommen, um dich zu erlösen, um dich frei zu machen. Und das ist durch seine Liebe. Titus 3, 4 bis 8.
Als aber erschienen die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht werden, geworden Erben sein nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Das ist gewisslich wahr.
Danke. Und Ruth und Naomi haben nichts aktiv gemacht, da sie Boas kennengelernt, mit Boas zusammenkamen. Sie haben nichts aktiv gemacht, dass es zur Lösung kam. Es war das, was Gott für sie vorbereitet hat, um sie aus dem, dass aus dem Scheitern ein Sieg wird. Und genau das ist im Neuen Testament passiert. Wir haben gerade gehört, was Paulus und Titus geschrieben hat. Es geht nicht, dass wir unsere Rechtfertigung aus eigener Kraft bekommen, aus eigenen Werken. Es braucht die Gnade. Es braucht die Liebe Gottes. Wir selber sind dazu fürchtig unfähig. William MacDonald hat das mal, ein Prediger hat das mal für mich auch sehr gut zusammengefasst. Rechtfertigung geschieht durch Gnade, Glauben, Blut, Werke, Kraft und Gott. Gnade bedeutet, dass wir das nicht verdienen. Glaube ist das Mittel, wodurch wir es erlangen. Blut ist der Preis, den Christus dafür gezahlt hat. Werke sind der Beweis unserer Rechtfertigung. Kraft, die in der Auferstehung Jesu wirkte, zeigt Gottes Annahme in das Werk des Jesu. Und Gott ist der eine, der rechtfertigt. Amen. Jesus ist auferstanden.